little low, little low. I hope we die here when we're old.
Michael Köhlmeier liest Folge 4 von 10 aus seinem gerade erschienenen Buch »Das Philosophenschiff«. Die jetzt 100-jährige Anouk Perlemann-Jakob wird mit ihren Eltern, beide Akademiker, als 14-Jährige 1922 aus ihrer Heimat St. Petersburg abgeschoben. Das Schiff, auf das sie mit ein paar wenigen anderen verfrachtet werden, ist riesig und luxuriös. Die Frage, warum sind wir hier, lässt von diesem Moment an ihre Eltern keinen Moment ihres Lebens mehr los. Der Schriftsteller hat sich jetzt ein Buch über seine Gesprächspartnerin besorgt, um zu überprüfen, was sie ihm erzählt. Was daran ist wahr, was erfunden.
Die Monographie ist betitelt mit »Die Großmeisterin«. Leben und Werk der Architektin Anouk Perlemann-Jakob. Geschrieben haben das Buch Herter und Ludwig Wolfram. Es umfasst 250 Seiten, gut die Hälfte davon sind Fotografien, die meisten zeigen Gebäude und Inneneinrichtungen, nur auf wenigen ist die Protagonistin zu sehen. Ich hatte das Buch am späten Vormittag in der Buchhandlung abgeholt und gerade genug Zeit gehabt, um darin zu blättern, stieß aber auf eine Seite, die mich aufmerken ließ. Da wurde berichtet, dass Frau Perlemann-Jakob 1957 in die Kommunistische Partei Österreichs KPÖ eingetreten sei. Das sei ihre Reaktion darauf gewesen, dass Nikita Khrushchev ein Jahr zuvor auf dem 20. Parteitag der KPDSU Stalin einen Verbrecher genannt hatte. Kein weiterer Kommentar. Was ich für sonderbar hielt nach allem, was Frau Perlemann-Jakob mir erzählt hatte. Sonderbar einmal schon die Mitgliedschaft in jener Parteifamilie, die sie und ihre Eltern aus ihrer Heimat vertrieben hatte. Ein so guter war Khrushchev auch wieder nicht. Immerhin hatte er ein Jahr zuvor der Roten Armee Befehl gegeben, in Ungarn einzumarschieren. Weiters unerklärlich, dass die Biografen nichts dazu zu sagen wussten. Offenbar hatten sie nicht nachgefragt. Es wurde nur noch erwähnt, dass die Architektin 1968 nach der Niederschlagung des Prager Frühlings aus der KPÖ ausgetreten sei, wieder ohne Kommentar. Darauf würde ich Frau Perlemann-Jakob ansprechen müssen. Aber erst nachdem ich die Monographie ganz gelesen hatte. Mitten auf dem finnischen Meerbusen, bereits nach einem Tag Fahrt, schloss Frau Perlemann-Jakob an ihre Erzählung vom Vortag an, blieb das Schiff stehen. Kein Wind, kein Geräusch, kein Land ringsum zu sehen. Wir waren uns selbst überlassen. So sah es aus. Niemand kam, der uns eine Erklärung gegeben hätte. Zuerst blieben wir alle in unseren Kabinen, ich bei Mama und Papa. Sie hatten mich zu sich geholt. Niemand wagte es, auf den Flur zu treten, auf diesen langen Korridor, von dem die Kabinen abgingen. Wir warteten. Es empört mich geradezu, dass es für Warten nur dieses eine Wort gibt. Als ob Warten auf den nächsten Zug und Warten auf den Tod ein und dasselbe wären. Gefasst waren wir, dass etwas geschähe, etwas anderes als am Tag zuvor, als das Schiff noch in Bewegung war. Wenn sich etwas verändert, verändert sich alles. Der Speisesaal war am Ende des Korridors. Er schloss den Korridor auf unserer Seite ab. Zu den Mahlzeiten ertönte eine Klingel. Auf einem Tisch in der Mitte stand die Ernährung bereit. Ich erinnere mich an Kartoffelgerichte, zu trinken Wasser und wenig Wein. Wer das Essen für uns zubereitete, wussten wir nicht. Wer es servierte, wussten wir nicht. Es war uns befohlen worden, zu bestimmten Zeiten unsere Kabinen nicht zu verlassen, vor und nach dem Frühstück, dem Mittagessen, dem Abendbrot. Ansonsten durften wir uns frei bewegen. Wir hätten einer den anderen besuchen dürfen, taten wir aber nicht. Und wenn einer dem anderen zufällig auf dem Korridor begegnete, wurden die Köpfe gesenkt. Was wusste denn einer vom anderen? Nichts. Das Nichts ist das weiteste Spielfeld für Spekulation. Das Gerücht liebt das Nichts. Angst und Gerücht, das sind zwei Halunken. Wenn die sich zusammentun, das wird eine Verheerung. Der Speisesaal war sehr groß. Über 100 Menschen hätten an den Tischen Platz gefunden. Einfache Holztische, Holzbänke, Stahlbesteck, Steinguteller, Steingutbecher, zwei große Samovare, Teegläser und jede Menge Handtücher. Alle Türen, die nicht in den Gang abgingen, waren verschlossen. Wir waren nur 10. Ich das einzige Kind, die meisten Paare, alle in ihren Mänteln. Dabei war es gar nicht kalt. Auch mein Vater trug die ganze Zeit seinen Mantel, auch meine Mutter. Alle setzten sich so weit wie möglich voneinander entfernt. Nur ein Herr saß allein. Er war der Jüngste. Kein Wort wurde gesprochen. Ich sah jedem Einzelnen an, dass er mit allem rechnete. Das meinte den Tod. Wenn man von allem spricht, kann nur entweder das Leben oder der Tod gemeint sein. Man sagt alles und meint nur zwei Dinge. Irgendwann, ich denke, es war der zweite Tag, seit das Schiff stillstand, wenn nichts geschieht, verschwimmt die Erinnerung, trat einer der Herren an unseren Tisch. Er kannte meinen Vater. »Was meinen Sie, Herr Professor Jakob?« sagte er. Mein Vater, ohne ihn anzusehen, antwortete, »Ich habe schon lange keine Meinung mehr, zu gar nichts.« »Dann geht es Ihnen wie uns allen«, sagte der Herr. Er zögerte, bekam aber kein weiteres Wort. Ich denke, er hatte dafür Verständnis. Keiner traute dem anderen. Warum stand das Schiff still? Weil man sich Zeit lassen wollte? Wofür? Weil man etwas herauskriegen wollte, bevor man in einem Hafen anlegte? Was wollte man herauskriegen? Und in welchem Hafen würde angelegt werden? Wohin ging die Reise? Das war uns nicht mitgeteilt worden. War es überhaupt eine Reise? War ein Spitzel eingeschleust worden, der uns aushorchen sollte? Wer war dieser Spitzel? Jeder konnte es sein. Sogar ich, ja, sogar ich. Ich dachte, sogar ich könnte der Spitzel sein. Ich könnte der Spitzel sein, ohne dass ich es selbst weiß. Ich konnte mir vorstellen, die anderen dachten ähnlich. Auffällig war, dass im Schrank jeder Kabine hohe Stapel mit Decken deponiert waren. So viele Decken, jedenfalls in meiner Kabine, dass ich keinen Platz für meine Sachen fand. Dicke, schwere, warme Decken. Es war Ende August, laue Nächte sogar. Trotzdem sah ich meine Eltern nebeneinander auf ihrem Bett sitzen, über ihren Köpfen und Schultern und Armen, je eine Decke, wie Nonnen sahen sie aus. Mama, Papa, dunkelbraune Nonnen. Sie bereiteten sich aufs Sterben vor. Der Tod, sagte man, sei kein Problem, das Problem sei das Sterben. Der Tod sei einfach. Das Sterben hingegen sei vielfältig und es könne sehr wehtun. Ich hatte gehört, das war noch in St. Petersburg, da sagte einer, wirst sehen, die einfache Kugel wird irgendwann noch heilig gesprochen, weil sie barmherzig sei, meinte er. Ich glaubte nicht ans Sterben. Jedenfalls nicht, dass es in den nächsten Tagen geschähe, auch nicht in den nächsten Wochen oder Monaten. Was den Tod betraf, hatte ich keine Fantasie. Entweder man lebt oder man ist tot. Meine Eltern sahen aus, als wollten sie den Mördern einen Vorschlag machen. Seht her, wir sind schon tot. Es lohnt sich die Mühe nicht. Einen ganzen Tag lang ließ ich mich nicht bei ihnen blicken und die folgende Nacht auch nicht und den halben folgenden Tag auch nicht. Sie nahmen an den Mahlzeiten nicht mehr teil. Das Schiff stand still. Sie blieben in ihrer Kabine. Sie vermissten mich nicht. Sie schauten nicht nach mir, Vater nicht, Mutter nicht, als hätten sie nichts mit mir zu tun. Ein Toter kennt niemanden mehr. Ha, ich muss lachen. Wissen Sie, warum ich lachen muss? Das passt jetzt überhaupt nicht hierher. Ich will es Ihnen trotzdem erzählen, und es ist lustig. Es war Ende der 60er Jahre, da hielt ich mich in den USA auf. Nicht in einer der Metropolen, sondern in der texanischen Stadt mit dem ehrfurchtsheischenden Namen Corpus Christi. Ich war eingeladen, an der Universität Workshops abzuhalten. Keine Vorträge, Theorie interessierte niemanden. In einer Theorie könne der Mensch nicht sein Lager aufschlagen. Mit den Studenten basteln sollte ich. Basteln. Wir bauten aus weißem Karton Wohnungen. Häuser, Hochhäuser, ganze Stadtteile, minutiös. Stufen aus 2 Millimeter breiten Streifen. Fenster mit Sprossen aus einem weißen Nähfaden, den wir in Leim tunkten. Das war sehr lustig und animierend. Ich habe mindestens so viel dabei gelernt wie meine Studenten. Die Texas A&M University Corpus Christi bezahlte gut, besser als die Universitäten in New York oder Los Angeles. Die Texaner hatten viel Geld und wenig Renommee. Sie wollten mit Money wettmachen, was ihnen an Ruf mangelte. Mir war es recht. Der Campus lag auf einer Insel vor der Stadt oder einer Halbinsel vor der Oso Bay. Von Weitem hat er ausgesehen wie ein Gefängnis, wie Alcatraz. Die Studenten waren sehr freundlich zu mir. Sie behandelten mich wie eine von ihnen, obwohl ich ja schon fast 60 war. Ich hätte ihre Grandma sein können. Mehr noch, sie sorgten sich um mich, kauften für mich ein, überraschten mich, besorgten mir eine Putzfrau. Sie mochten mich. Sie luden mich ins Kino ein. In den Film »Night of the Living Dead«. Der Film war eine Sensation damals, angeblich der erste Zombie-Film. Ich habe mich fast zu Tode gefürchtet. Die Anfangsszene, als die beiden, ich glaube, es sind Bruder und Schwester, auf dem Friedhof sind, weil sie das Grab ihrer Tante besuchen wollen. Und im Hintergrund sehen wir eine Figur neben den Grabsteinen umherwanken. Die Zombies bedrohen ein Haus, in dem haben sich die Leute verschanzt. Unter anderem im Keller ein Mann und eine Frau zusammen mit ihrer Tochter. Die ist etwa 14 Jahre alt, so alt, wie ich auf dem Schiff war. Das weiß man ja. Das heißt, nach dem Film wusste ich es, dass die Zombies die Menschen töten und auffressen. Und wenn einer tot ist und nicht aufgefressen wird, dann verwandelt er sich selbst in einen Zombie. Haben Sie den Film gesehen? Ein berühmter Film angeblich. Wenn einer einmal tot ist, gehört er nicht mehr zu den Menschen. Er ist etwas anderes. Er hat keine Erinnerung und kein Erbarmen. Das Kind wird getötet und aufersteht als Zombie und macht sich über seine Mutter her. Die freut sich erst, dass ihre Tochter noch lebt. Dann merkt sie, dass sie eine Untote geworden ist. Grauenhaft, aber spannend. Meine Studenten sagten, wenn es mir zu gruselig wird, dann verlassen sie mit mir gemeinsam das Kino. Sie hatten den Film schon x-mal gesehen. Mich haben die Zombies an meine Eltern auf dem Schiff erinnert. Ich habe das Kino nicht verlassen. Ich bin tapfer gewesen, aber der Film hat mich verstört. Nicht der Film, sondern die Erinnerung an meine Eltern auf dem Schiff in den ersten Tagen, als wir mitten auf dem finnischen Meerbusen schwammen, kein Motorengeräusch, kein Wind, 10 Menschen auf einem Luxusdampfer, auf dem gemütlich 2000 Platz gehabt hätten. Wie sie auf ihrem Bett saßen, die Decken über dem Kopf und mich anglotzten, wenn ich ihre Kabine betrat, wie Tote, die noch nicht wissen, dass sie tot sind, die sich aber in jedem Augenblick in Zombies verwandeln können. Ich war so verstört nach dem Film, dass ich einen Tag lang nicht die Universität besuchte. Aber in meiner Wohnung konnte ich auch nicht bleiben, das hielt ich nicht aus. Eine schöne Wohnung, geschmackvoll eingerichtet, mit allem drum und dran, hell, freundlich, mit Blick aufs Meer. Ich hielt es nicht aus. Ich ging spazieren, wanderte, wie eine Wiedergängerin. 6 Stunden, um die Oso Bay herum. Kapuze über dem Kopf, Sonnenbrille über den Augen. Warum? Damit mich keiner erkennt. Wer um Himmels Willen sollte mich erkennen? Ich spreche nicht von meinen Studenten. Ich wäre froh gewesen, wenn ich einem von ihnen begegnet wäre. Die Angst, die ich als 14-jähriges Mädchen auf dem Schiff hätte haben sollen, die war auf einmal da. Die hatte sich versteckt in all den Jahren. Und durch diesen Film war sie herausgelockt worden. Meine Studenten suchten mich. Sie fürchteten, mir könnte etwas zugestoßen sein. Sie fürchteten, ich könnte entführt worden sein. Das sagten sie mir, als wir uns am nächsten Tag im Seminar trafen. Also sie auch. Nicht nur ich. Warum sorgten sie sich um mich? Sie wussten nicht viel über ihre Professorin, aber sie wussten, dass ich behind the fucking Iron Curtain aufgewachsen war. Mein Akzent war ja überdeutlich. Es war mir nicht nur einmal passiert, dass mich in den USA jemand anredete. Are you from behind the fucking Iron Curtain? Meine Studenten versicherten mir, sie hätten mich rausgehauen, wenn der verdammte Ivan mich in seinen Klauen gehabt hätte. Ich fragte sie, was sie sich unter dem verdammten Ivan vorstellen. Seit der Kuba-Krise waren erst ein paar Jahre vergangen. Im Süden von Texas erinnerte man sich deutlicher daran als an jedem anderen Ort der USA. Sie baten mich, ihnen von meinem Leben hinter dem eisernen Vorhang zu erzählen. Ich sagte, ich erinnere mich nicht. Ich sei zu klein gewesen, log ich. Ich habe gelogen, weil, dies ist die weniger harmlose Begründung, weil ich mir nicht sicher war, auf welcher Seite sie standen. Warum waren sie so freundlich zu mir? Warum halfen sie mir, meine Einkäufe in meine Wohnung zu tragen? Warum boten sie sich an, meine Wohnung zu putzen? Sie hatten gesagt, ich solle spazieren gehen und wenn ich zurückkomme, sei die Wohnung blitzblank. Taten sie das aus purer Nächstenliebe oder hatten sie einen Auftrag? Die sogenannte McCarthy-Ära war zwar vorbei, schon seit über 10 Jahren, das hieß aber nicht, dass die amerikanischen Behörden nicht mehr gegen Kommunisten vorgingen. Nicht mehr so offen und unverschämt. Aber die Männer, die mit Joseph McCarthy zusammengearbeitet hatten, die waren immer noch da. Edgar Hoover vom FBI oder Richard Nixon. Im November dieses Jahres wurde in Amerika gewählt. Richard Nixon würde für die Republikaner zur Wahl antreten, das war fix. Der würde sich wieder in Position bringen gegen das Virus des Kommunismus, seine Worte. Und jene im Land, die behind the fucking Iron Curtain aufgewachsen waren und mit einem so deutlichen Akzent sprachen wie ich, die würde man sich genau ansehen. Nun fragte ich doch. Ich habe gelesen, dass sie im Jahr 1957 in Österreich in die Kommunistische Partei eingetreten sind. Und was ist Ihre Frage dazu? Warum? Lange sagte sie nichts. Dann? Heute nicht. Irgendwann in den nächsten Tagen. Wenn Sie mich dann noch besuchen. Und 1968 sind sie wieder ausgetreten. Haben Sie gelesen? Ist das falsch? Sie haben es gelesen. In der Monographie zu Ihrem Werk, ja? Ich möchte darauf nicht antworten. Und warum nicht? Verhören Sie mich? Nein. Wie die Männer und Frauen vor dem McCarthy-Ausschuss verhört worden sind? Nein, natürlich nicht. Es klingt aber so. Das waren auch Philosophen, Wissenschaftler, Künstler. Also was? Was? Wollen Sie mich verhören? Oder soll ich erzählen? Ich bat Sie, mir zu verzeihen. 3 Tage Stille auf dem Wasser. Da hat es mir gereicht. Ich wollte mich bewegen. Die Zukunft gewöhnt man sich als erstes ab. In der Nacht schlich ich aus meiner Kabine. Mir gegenüber auf der anderen Seite des schmalen Korridors schliefen meine Eltern. Alle 5 bis 10 Meter glimmte eine Glühbirne an der Decke des Korridors. Die gaben gerade so viel Licht, dass ich mich orientieren konnte. Hätte jemand bei einer der Kabinentüren auf mich gewartet, ich hätte ihn nicht gesehen. Schon am Tage war der Korridor in der einen Richtung nicht zu überblicken, so lang war er und leicht gebogen war er, sodass sein Ende nicht gesehen werden konnte. Außerdem war nach wenigen Metern eine Absperrung. Da standen 2 Böcke, über die ein Balken gelegt worden war. Jenseits waren die Kabinen, die nicht belegt waren, Niemandsland. Das war keine Absperrung, das war mehr ein Signal, bis hierher und nicht weiter. Keiner hätte es gewagt, über den Balken zu steigen. Ich stieg drüber. Links Kabinen, rechts Bullaugen, durch die man aufs Meer und ein bisschen in den Himmel schauen und ein paar Sterne sehen konnte, an der Decke die leuchten. Nach etwa 30 Metern waren keine Kabinen mehr auf der rechten Seite, nur noch Fenster. Draußen keine 3 Mann hoch, darunter die See, schimmernd im Mondlicht. Wir waren im unteren Viertel des Schiffes untergebracht. Über uns, so vermutete ich, lagen die 2. und darüber die 1. Klasse. Noch weiter oben die vornehmen Gesellschaftsräume, Tanzsaal, Rauchsalon und Bibliothek, Speisesaal und die Liegeterrassen. Am Ende des Korridors, ich schätzte, er war im Ganzen 50 Meter lang, war eine Tür, eine Eisentür, die war verschlossen. Aber das Fenster daneben ließ sich öffnen. Es war eine Art Notausstieg. Ich steckte den Kopf hinaus in die laue, salzige Luft. Das war wie der Hauch eines künftigen glücklichen Lebens. Ich versuchte, etwas zu erkennen. Links neben dem Fenster war eine eiserne Leiter. Die ertastete ich. Die war an der Schiffsaußenwand angebracht. Nicht gleich alles auf einmal, dachte ich. Wenn ich schon in einer Nacht das ganze Schiff erkunde, dann vergehe ich in einer Woche vor Langeweile. Also tastete ich mich wieder zurück in meine Kabine. Niemand war zu sehen, niemand war zu hören. Mir war, als lebte ich tatsächlich allein auf dem großen Schiff. Ich muss ein paar Tage zurück, an den Anfang unserer Reise. Eine Sache kann ich nicht übergehen. Ich habe versucht, sie beiseite zu schieben. Ich meine, den Tod des Ehepaars, des Mannes und der Frau, die Gift genommen hatten, noch bevor wir den Hafen von St. Petersburg verließen, noch bevor uns unsere Kabinen zugeteilt wurden. Wie hatten sie das Gift an Bord gebracht? Wir waren durchsucht worden, sehr genau. Nun ja, so kleine Kapseln kann man überall verstecken. Wir waren in den Speisesaal gebracht worden, begleitet von einer Frau und 3 Männern. Die trugen Gewehre und Pistolen bei sich. Die Gewehre übergehängt, die Pistolen im zugeknöpften Halfter. Von uns gab es nichts zu befürchten. Anweisungen wurden ausgegeben, nicht gebrüllt. So, als wären wir normale Passagiere 3. Klasse. Dass wir uns frei bewegen dürfen, dass wir uns gegenseitig in den Kabinen besuchen dürfen, dass wir uns auch außerhalb der Essenszeiten im Speisesaal aufhalten dürfen. Spielkarten und Brettspiele lägen bereit, auch einige Bücher. Dass wir aber eine Stunde vor Essensbeginn und eine halbe Stunde nach dem Essen in unseren Kabinen bleiben sollen. Dass jeder Kontakt mit dem Personal verboten sei. Wir sollen auf die Glocke hören. Und dass wir die Absperrung im Korridor respektieren müssen. Auf einmal brechen die beiden zusammen. Der Mann und seine Frau fallen auf den Boden, in sich zusammen, zucken und dann Stille. Zwei unserer Bewacher untersuchen sie, stellen den Tod fest. Die anderen zwei schleppen die Toten an den Füßen hinaus aus dem Speisesaal. Wir sollen uns setzen. Ein anderer Ton. Immer noch nicht brüllen, aber streng. Wir sollen jeder einen Sessel nehmen und uns in eine Reihe setzen. Nun sind wir nur noch 10. Und nun die Fragen. Wer das getan hat? Wer was getan hat? Wer den beiden das Gift zugesteckt hat? Soll sich auf so eine Frage einer melden? Natürlich nicht. Also Stille. Noch einmal die gleichen Fragen. Da meldet sich der junge Mann, der allein ist und sich an den Rand gesetzt hat. Er fragt: Warum hätte das einer von uns tun sollen? Er soll aufstehen, heißt es. Er soll vortreten. 3 Schritte vor seinen Fragern bleibt er stehen. Er soll sagen, warum er es getan hat. Er habe es doch gar nicht getan. Er habe doch nur gefragt, warum es einer von uns hätte tun sollen. Einer der Frager zieht seine Pistole. Er richtet sie auf den Mund des jungen Mannes. Die Mündung berührt seine Lippen. Er sagt, die Antwort sei entweder hier drinnen oder da drinnen. Er meint entweder im Mund des jungen Mannes oder im Lauf der Pistole. Er fragt, wo soll ich nachschauen? Hier oder da? Da sagt der junge Mann, ja, ich gestehe. Ich habe ihnen das Gift gegeben. Und warum? Aus Barmherzigkeit. Ob er auch Gift für die anderen bei sich habe? Auch für das Kind? Gemeint bin ich. Nein. Er solle sich entschuldigen. Er entschuldigt sich. Er solle sich auch bei uns entschuldigen. Er entschuldigt sich auch bei uns. Er solle sich vor allem bei dem Kind entschuldigen, das zusehen musste. Er entschuldigt sich bei mir. Dann gehen die 3 Männer und die Frau. Wir sehen sie nicht mehr wieder. Wir sind allein gelassen. Niemand fragt den jungen Mann, ob es stimmt, was er gesagt hat. Alle wissen, es stimmt nicht. Das ist auch nicht die Frage. Die Frage ist, warum haben sie ihn nicht trotzdem erschossen? Warum haben sie ihn nicht wenigstens mitgenommen? Die Frage ist, wer ist dieser junge Mann? Er hieß Fonja, Agafon Abramowitsch Morosow. 10 Jahre später trafen wir uns wieder in Berlin. Er war ein Mann der Musik, ein Musiktheoretiker, ein Musikkritiker. Warum er auf die Liste gesetzt wurde, weiß ich nicht.
Michael Köhlmeier mit Folge 4 aus dem Roman Das Philosophenschiff. Das Buch ist erschienen im Hansa Verlag. Das Hörbuch erscheint nächste Woche im Hörverlag. Die heutige Folge finden Sie online bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Emily Seidel. Die globale Erderwärmung hat eine neue Schwelle erreicht. Zum ersten Mal lag sie ein ganzes Jahr lang über dem Wert von 1,5 Grad Celsius, nämlich von Februar 2023 bis Januar 2024. Das hat der EU-Klimadienst Copernicus berechnet. Wie Markus Meyer-Gehlen berichtet, heißt das aber nicht, dass das 1,5 Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen damit schon sicher gescheitert ist.
Nee, offiziell noch nicht. Bei dem 1,5 Grad-Ziel geht es nämlich um eine langfristige Durchschnittstemperatur. Also es wäre theoretisch noch möglich, dass man das später wieder ausgleicht. Und es könnte sogar sein, dass die Temperatur demnächst wieder ein bisschen sinkt. Denn dass es letztes Jahr so warm war, liegt auch an El Niño. Das sind warme Meeresströmungen im Pazifik, die alle paar Jahre auftreten und dann auch das Wetter auf der ganzen Welt beeinflussen. Trotzdem ist das 1,5 Grad Ziel wahrscheinlich kaum zu schaffen. Copernicus-Chefin Burgess hat gesagt,